Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Stell dir vor, eine Gemeinschaft versammelt sich mit aufgeschlagenen Bibeln und niemand akzeptiert einen Glaubenssatz, der dem gesunden Verstand widerspricht. Nicht, weil sie Gott oder die Bibel geringschätzen, sondern weil sie überzeugt sind, dass wahre göttliche Offenbarung der menschlichen Vernunft nicht eklatant widersprechen kann. Dieses Bild trifft das Herz der sozinianischen Hermeneutik, einer Lesart der Heiligen Schrift, die Vernunft als normativen Prüfstein begreift. Die Idee klingt modern, aber sie entstand inmitten der konfessionellen Turbulenzen der frühen Neuzeit. Die sozinianische Bewegung, benannt nach Fausto Sozzini, entwickelte in den Jahrzehnten nach 1550 eine systematische Ablehnung bestimmter Traditionen der christlichen Theologie, vor allem der Dreieinigkeit, der Präexistenz Christi und der Lehre von der Erbsünde in ihrer scholastischen Ausprägung. Entscheidend war ihre Methode. Sie suchten in der Schrift nach klaren, vernunftgemäßen Aussagen und weigerten sich, dogmenhafte Geheimnisse zu akzeptieren, wenn diese weder einfach noch kohärent mit vernünftiger Einsicht erscheinen. Der historische Boden, auf dem diese Hermeneutik wuchs, war gemischt. Im Italien des 16. Jahrhunderts bewegten sich die Brüder Lelio und Fausto Sozzini in einem Umfeld von Renaissance-Humanismus und reformatorischer Kritik. Die humanistische Betonung auf die ursprünglichen Texte, die philologische Genauigkeit und die Ablehnung scholastischer Verfeinerungen bereitete den Weg dafür, Schriftstellen nicht mehr primär durch kirchliche Tradition, sondern durch ihren klaren sprachlichen Sinn zu beurteilen. Die religiösen Umbrüche der Reformation legten zusätzlich das Problem offen. Wenn allein die Schrift Autorität besitzt, welche Methoden der Auslegung sind dann zulässig? Für die Sozzini-Brüder und ihre Gefährten war die Antwort: jene, die dem klaren Wortsinn, der Vernunft und der moralischen Einsicht entsprachen. Polen-Litauen bot den praktischen Raum für diese Experimente. Die Warschauer Konföderation von 1573 garantierte zumindest formell konfessionelle Toleranz und schuf für heterodoxe Gruppen, darunter die sogenannten polnischen Brüder, später häufig Unitarier genannt, einen relativ geschützten Hafen. Im späten 16. Jahrhundert entstanden dort Zentren unitarischer Theologie. Das Dorf Rakau, Rakow, wurde zum geistigen Mittelpunkt. Die Gründung der Rakauer Akademie Anfang des 17. Jahrhunderts und die Herausgabe des Rakauer Katechismus formten eine kohärente Lehre, die Vernunft und Schrift rigoros verband. Wie konkret funktionierte diese Methode? Zwei Merkmale sind wesentlich. Erstens, eine starke Ablehnung scholastischer Spekulation. Sozinianer nannten jene theologischen Konstrukte Mysteria. Wenn sie sich durch philosophische Metaphysik, abstrakte Terminologie oder tradierte Formeln erklärten, aber nicht durch klare Schriftstellen belegt waren. Zweitens, eine Betonung der moralischen Absicht der Bibel. Die Schrift zeigte für sie vor allem Gottes Willen für das Leben der Menschen, ethische Grundsätze, die Liebe Gottes und die Nachfolge Christi. Wo vermeintliche Dogmen diesem moralischen Sinn zuwiderliefen oder ihn überdeckten, bestand Handlungsbedarf, die Texte neu zu lesen. Diese Haltung spiegelt sich im Stil und in den Methoden unitarischer Schriften. Die Autoren zitierten biblische Texte häufig im Zusammenhang, bezogen sprachliche Bedeutung, historischen Hintergrund und den Offenkundigkeitsanspruch der Schrift ein. An die Stelle metaphysischer Begründungen traten rationale Argumente. Wenn die Dreieinigkeitslehre sich nur durch komplizierte Logik erklären ließ, aber nicht durch die einfachen Aussagen der Evangelien und Briefe, dann hielten sie sie für unhaltbar. Dabei war Vernunft nicht gleichbedeutend mit Skeptizismus. Vielmehr verstanden Sozinianer die Vernunft als von Gott gegebenes Werkzeug, das dazu befähigt, Offenbarung zu erkennen. Glaube und Verstand sollten zusammenwirken. Fehlte die Verständlichkeit, so endete das Vertrauen in dogmatische Formeln. Diese hermeneutische Haltung entzog sich jedoch nicht der historischen Verbundenheit mit anderen Protestanten. Sozinianer beriefen sich auf die Reformation und auf das Prinzip Sola Scriptura, aber sie erweiterten dessen praktische Anforderungen. Für Luther und Calvin konnte die Schrift auch Bereiche enthalten, die als göttliche Geheimnisse zu akzeptieren waren. Für die Socinianer hingegen durfte Offenbarung diese Geheimnisse nur dann beanspruchen, wenn sie vernünftig verständlich dargelegt waren. Hier tritt die moderne Spannung zutage: Soll die Vernunft die Grenzen der göttlichen Geheimnisse setzen oder die Offenbarung die Grenzen menschlicher Begriffe? Socinianer entschieden sich entschieden für Ersteres und zahlten dafür politisch. Die Reaktionen reichten von polemischer Zurückweisung bis zu juristischer Verfolgung. Viele lutherische und calvinistische Theologen warfen den Socinianern vor, mit ihrer Rationalität das Geheimnis des Glaubens zu entkernen und letztlich dem Arianismus des 4. Jahrhunderts nahe zu stehen. Die römisch-katholische Kirche verurteilte schärfer. Für sie stellten die Socinianer eine Herausforderung, weil sie parallele religiöse Autoritätslinien aufbauten und in Drucken eine breite Wirkung erzielten. Drucktechniken und Übersetzungen verstärkten die Verbreitung der unitarischen Schriften in ganz Europa. Pamphlete, Briefe und Katechismen produzierten eine lebhafte intellektuelle Debatte. Neben innerkonfessionellen Auseinandersetzungen beeinflusste die socinianische Methode langfristig das philosophische Klima. Sie trug zur Herausbildung eines Denkens bei, das die Vernunft nicht mehr nur als Dienstknecht der Theologie betrachtete, sondern als eigenständige Instanz, die Glaubensaussagen kritisieren darf. Manche Historiker sehen darin einen Vorläufer der späteren Aufklärung, die Idee, dass öffentlicher vernünftiger Diskurs auch in religiösen Fragen legitim ist. Die Praxis sah oft nüchterner aus. In Schulen und Gemeindeleben wurde Alltagsglaube mit einer emphatischen Ethik verbunden. Rakau war nicht nur ein akademisches Zentrum, sondern auch eine lebendige Gemeinde, in der Predigt, Unterricht und Sozialarbeit die hermeneutischen Grundsätze mit Leben füllten. Der Rakauer Katechismus fasste diese Überzeugungen systematisch zusammen. Ein nüchterner, argumentativ gestützter Lehrtext, der weniger auf mystische Formeln als auf verständliche Begründungen setzte. Doch die Haltung zur Vernunft hatte Grenzen. Socinianer akzeptierten Wahrheiten nicht, nur weil sie vernünftig erschienen. Die Schrift blieb ihr letztlicher Bezugspunkt. Entscheidend war das Zusammenspiel, Vernunft diente als Kriterium, aber die Bibel bestimmte die Fragen, die überhaupt als relevant galten. Daraus ergab sich ein doppelter Anspruch auf intellektuelle Redlichkeit und auf biblische Treue, der viele zeitgenössische Kritiker irritierte: Wie lässt sich Gehorsam vor Gott mit kritischer Prüfung verbinden? Die so entstandene Praxis unterschied Socinianer deutlich von anderen Reformatoren und führte zur Bildung eines eigenen intellektuellen Milieus. Dieses Milieu wirkte nicht isoliert. Korrespondenzen mit anderen Denkern, Übersetzungen und die Mobilität verfolgter Gemeinden vernetzten die Socinianer über die Grenzen Polens hinaus. Die hermeneutische Betonung der Klarheit war attraktiv für jene, die eine nüchternere, moralisch orientierte Frömmigkeit suchten. Zugleich führte sie zu Konflikten mit etablierten Kirchen, die Geheimnisse und traditionelle Formulierungen als unverzichtbar verteidigten. Idyllisch war das nie. Bald sollte die wachsende Polarisierung in politischen Maßnahmen gegen die unitarischen Gemeinden münden und die Praxis der Vernunftprüfung würde auf harte Bewährungsproben gestellt werden. Die socinianische Hermeneutik entfaltet sich klarer, wenn wir die konkreten theologischen Streitpunkte und die Argumentationsketten betrachten. Drei Themen stehen im Zentrum: die Natur Gottes, Antitrinitarismus, der Status Jesu vor und nach seiner Geburt, Präexistenzfrage, und die Bedeutung von Sünde und Erlösung, Erbsünde und Sühne. Dazu kommen methodische Prinzipien, die Vorrangstellung des klaren Wortsinns, die Ablehnung scholastischer Spekulation und die Betonung der moralischen Absicht der Schrift. Diese Prinzipien verbanden sich zu einer systematischen Lesart, die sich durch Argumentationsketten aus biblischen Textstellen und logischen Schlüssen auszeichnete. Beim Antitrinitarismus beriefen sich Socinianer auf eine Serie von Bibelstellen, die die ausschließliche Einheit Gottes betonen. Deuteronomium 6,4: Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einer, steht am Anfang. Im jüdischen Schema klingt der Anspruch auf Einzigkeit Gottes. Der Kontext ist das Bundesthema Israels. Socinianer nutzten diesen Vers, um zu zeigen, dass schon die Schrift eine strenge Einheit lehrt. Markus Evangelium Kapitel 12, Vers 29: Jesus bestätigt das Schema. Jesaja Kapitel 44, Vers 6: So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, ich bin der Erste und ich bin der Letzte, verstärken den Impression, dass Gott als einzige göttliche Person verstanden wird. Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 3: Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus, wurde in sozinianischer Lesart ausdrücklich so gelesen, dass der Vater als der allein wahre Gott erscheint und Jesus als Gesandter. 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 6. Für uns gibt es nur einen Gott, den Vater, von dem alles ist, und einen Herrn Jesus Christus, durch den alles ist, diente als apostolische Bestätigung der funktionalen Unterscheidung zwischen Vater als einziger Gott und Jesus als ihm untergeordneter Herr. Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 19. Du glaubst, dass es einen Gott gibt, du tust wohl, die Dämonen glauben auch, und zittern, betonte die Eingottlehre als klares, vernünftiges Bekenntnis. Trinitarier zitierten dagegen Texte, die eine enge Beziehung und göttliche Sprache gegenüber Christus verwenden. Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Matthäus Evangelium Kapitel 28 Vers 19 tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hebräerbrief Kapitel 1 Vers 3. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das genaue Ebenbild seines Wesens, werden oft als Belege für die Gleichwertigkeit gebraucht. Sozinianer antworteten, indem sie den Wortsinn und Kontext betonten. Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 1 stehe in einem Kontext johannischer Logos-Theologie, die primär die Weisheit und den Ratschluss Gottes bezeichnete. Das Wort war bei Gott könne heißen, dass Gottes Weisung Zweck bei ihm war und sich später in der Menschwerdung Jesu konkretisierte. Zum Matthäusevangelium argumentierten Sozinianer, die Taufformel nenne Personen zur liturgischen Grundlage ohne metaphysische Festlegung. Sie sahen darin nicht automatisch eine metaphysische Gleichheit der Personen. Hebräerbrief Kapitel 1 Vers 3 wurde als Beschreibung von Christus' Rolle nach der Erhöhung gelesen, als Abglanz Gottes in seiner Sendung, nicht als Identität im ontologischen Sinn. Diese methodische Zurückführung auf Kontext, Sprachgebrauch und literarische Gattung war typisch. Statt metaphysischer Begriffe suchten sie den einfachsten, historisch-grammatischen Sinn. Die Debatte um die Präexistenz Christi zeigte die Hermeneutik in Aktion. Trinitarier zitierten Johannes 8, 5,58, bevor Abraham wurde, bin ich, Philipperbrief Kapitel 2, Vers 6, er, der in göttlicher Gestalt war, um eine persönliche Präexistenz zu begründen. Sozinianer lasen diese Texte anders. Sie betonten Texte, die die Menschwerdung und menschliche Herkunft Christi klar ausweisen. Lukas Evangelium Kapitel 2 Vers 7, Jesu Geburt in Bethlehem, Matthäus 1, Stammbaum, Hebräerbrief Kapitel 2 Vers 14, weil nun die Kinder Bluts und Fleisch sind, nahm auch er gleicherweise teil daran, weisen laut sozinianischer Interpretation auf eine vollständige menschliche Existenz hin. Markus Evangelium Kapitel 13 Vers 32, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht der Sohn, zeigte für sie, dass Jesus nicht alle göttlichen Allwissenheitsattribute vor seiner Erhöhung besaß. Sie verwiesen ferner Lukas Evangelium Kapitel 2 Vers 52, Jesus wächst in Weisheit, als Hinweis, dass Jesus lernte und reifte. John 1 14, das Wort wurde Fleisch, interpretierten sie als den entscheidenden Wendepunkt. Der Logos als Gottes Plan oder Weisung tritt in der Geschichte in Fleischlichkeit ein. Logos ist nicht notwendigerweise eine vorher existierende Person. Philippians 2,6-8 erklärten sie als Christushymnus, der Demut betont verstanden werden muss, die Existenz in göttlicher Gestalt sei Auslegungssache. Sozinianer sahen darin die Vorstellung, dass Christus in Herrlichkeit wirken konnte, ohne dass daraus eine metaphysische Präexistenz in personaler Form folgt. Damit bauten sie eine Argumentationskette, biblische Zeugnisse der Geburt und menschlichen Beschränkung plus sprachkritische Lesart johannäischer Logostexte, keine zwingende Lehre der persönlichen Präexistenz. Beim Thema Erbsünde und Sühne verfolgten Sozinianer eine ethische, teleologische Hermeneutik. Sieh Ezechiel Kapitel 18 Vers 20. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Schuld des Vaters tragen. Um zu argumentieren, dass individuelle Verantwortung im biblischen Denken zentral bleibt. Die klassischen trinitarischen Stützstellen über Adams Fall Römerbrief, Kapitel 5, Verse 12 bis 19, sahen sie als Vergleich oder Typologie. Paulus schreibe über die Wirkung der Sünde Adams und die stellvertretende Wirkung Christi, aber nicht unbedingt über eine juristische Übertragung von Schuld auf alle Menschen. Römerbrief Kapitel 5, Vers 12 könne bedeuten, dass Sünde und Tod durch Adams Akt in die Menschheit kamen, doch Schuld entsteht erst durch eigenes Tun. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 22, denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht, wurde als typologische Parallele verstanden.
Sozinianer betonten Bibelstellen, die Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit hervorheben, Römerbrief, Kapitel 2, Verse 6 bis 11, Icht, Richter über Werke, Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16, Gottes Liebe als Rettungsanreiz, um eine Atonementheorie zu stützen, die eher auf Überzeugung und Wiederherstellung als auf strafrechtliche Stellvertretung zielte. 1. Petrusbrief Kapitel 3, Vers 18, Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, sahen sie als Hinweis darauf, dass das Leiden Christi Heil bewirkt, aber nicht notwendigerweise als juristische Erledigung eines göttlichen Strafanspruchs gegenüber jedem Einzelnen. 2. Korintherbrief Kapitel 5, Verse 18 bis 19, Versöhnung durch Christus, wurde genutzt, um die wiederherstellende Dimension zu betonen. Diese hermeneutische Ausrichtung nutzte klare, pragmatische Argumentationsketten. 1. Die Bibel sagt 10 in klaren, einfachen Versen. 2. Wenn metaphysische Schlüsse nur durch abstrakte Begriffe, zum Beispiel Substantia, Personen in scholastischem Sinn, erreichbar sind, then they lack scriptural warrant. 3. Daher akzeptieren wir nur das, was einfache Rede und moralische Intention der Schrift tragen. Fausto Sozzini und seine Nachfolger versuchten, in Briefen und Abhandlungen diese Schritte zu zeigen. Zuerst sammeln sie die relevanten Texte, dann deuten sie sie im Kontext und vergleichen parallele Stellen. Und schließlich ziehen sie logische Schlussfolgerungen. Der Rakauer Katechismus fasste diese Praxis zusammen und demonstrierte, wie einzelne Schlüsselverse systematisch verbunden werden konnten, um Lehren zu begründen, die sich der traditionellen Trinitäts- und Sühnetheologie widersetzten.
Trinitarische Gegenargumente waren nicht blind gegen Textkritik. Theologen wie Johann Gerhard, Hugo Grotius oder später Johannes Eck betonten die Gesamtzusammenhänge des Neuen Testaments und warfen den Sozinianern selektive Zitierung vor. Sie verwiesen darauf, dass Pauli Sprache und johannäische Logostheologie in einem größeren frühchristlichen Horizont steht, der die Annahme einer wirklich göttlichen Existenz des Sohnes zulasse. Sozinianer konterten, indem sie philologische Präzision forderten, man dürfe nicht einfach philosophische Kategorien aus der spätantiken Metaphysik auf die Schrift legen. Die Debatte wurde schnell technisch. Es ging um den Sinn von Begriffen wie Logos, Wesen, Person und darum, ob das neutestamentliche Vokabular metaphysische Schlüsse erlaube. Sozinianer bestanden darauf, dass die primären, historisch-kontemporären Bedeutungen Vorrang haben. Methodisch zeigt sich daran ein klarer Zug. Sozinianische Theologie verknüpfte philologische Sorgfalt mit systematischer Rationalität. Sie benutze die Vernunft nicht, um Offenbarung zu ersetzen, sondern um sie vor willkürlicher oder mystifizierender Deutung zu schützen. Genau diese Haltung provozierte starke Widerstände, sowohl aus der reformierten als auch aus der katholischen Welt. Oft waren die Auseinandersetzungen persönlich und polemisch, weil es um Grundfesten des Glaubens ging. Doch gleichzeitig führten sie zu einer verfeinerten exegetischen Praxis, die das Studium der Texte, ihrer Sprache und ihres historischen Umfelds förderte. Diese Praxis setzte Institutionen wie die Rakauer Akademie und Sammlungen von Katechismen und Briefen voraus, durch die sich die Argumente verbreiteten und weiterentwickelten. Die Art, wie Sozinianer Bibelverse auswählten, kontextualisierten und logisch verbanden, ist daher nicht nur eine historische Kuriosität, sondern eine Hermeneutik, die das Gespräch über Glaube und Vernunft in Europa tief beeinflusste. Die Kontroversen, die daraus folgten, hatten weitreichende Folgen in Kirche und Politik. Zunächst die unmittelbare, die Zentren unitarischer Theologie in Polen kamen unter Druck. Die Rakauer Akademie, 1602 gegründet, musste 1638 schließen. Die Gemeinde in Rakau verlor ihre privilegierte Stellung und zahlreiche Bücher und Drucke gerieten ins Visier kirchlicher Zensur. Ein entscheidender Einschnitt erfolgte 1658, als der polnische Sejm Maßnahmen beschloss, die Arian, so der zeitgenössische Name für Sozinianer, die Ausübung ihrer Religionsgemeinschaft erschwerten und zur Emigration vieler führender Köpfe führten. Diese Repressionen zerstreuten die unitarischen Netzwerke zunächst, schufen aber zugleich neue Kanäle. Geflohene, überseeische Druckereien und Sammelbände verbreiteten sozinianische Schriften in Westeuropa. Ein zentraler Verbreitungsmechanismus war die Bibliotheca Fratrum Polonorum,
eine mehrbändige Sammlung unitarischer Schriften, die in Amsterdam erschienen, 1665-1668. Dort fanden Texte von Fausto Sozzini, von größeren und kleineren Vertretern sowie der Rakauer Katechismus weite Verbreitung. Der Katechismus selbst, in mehreren Sprachen zirkulierend, bot für Theologen und gebildete Laien eine systematische Darstellung der hermeneutischen Praxis. Warum man gewisse traditionelle Deutungen ablehnte, welche Verse man als zentral betrachtete und wie Vernunft und Schrift zusammenzuwirken hätten. Diese gedruckten Zeugnisse machten Sozinianismus zu einem transnationalen Gesprächspartner, nicht nur als Zielscheibe orthodoxer Kritik, sondern als intellektuelle Ressource für Reformen in der Theologie und Philosophie. Langfristig wirkten die sozinianischen Methoden in die entstehende Aufklärung hinein. Ihre Forderung, religiöse Lehren an der Klarheit des Wortsinns und an vernünftiger Einsicht zu messen, traf einen Nerv in einer Epoche, die zunehmend philologische und historische Methoden schätzte. Viele Aufklärer übernahmen die Idee, dass religiöse Überzeugungen der öffentlichen Vernunft standhalten müssen. Dabei sind direkte Einflüsse oft schwer nachzuweisen und werden unter Historikern kontrovers diskutiert. Es steht allerdings fest, dass englische und niederländische Intellektuelle Zugang zu unitarischen Texten hatten. John Biddle in England, oft als Vater des englischen Unitarismus bezeichnet, griff offen sozinianische Argumente auf und wurde wiederholt angegriffen und verfolgt. Die Verbreitung der Rakauer Schriften in Amsterdam erleichterte solchen Gedankentransfer. Die Debatten wirkten auch in die Philosophie hinein. Einige spätere Figuren der englischen Aufklärung, etwa Locke oder Newton, zeigen Berührungspunkte mit antitrinitarischen Diskursen. In welchem Ausmaß direkte Rezeptionslinien bestehen, bleibt Gegenstand der Forschung. Deutlich ist jedoch, dass Newtons religiöse Skepsis gegenüber traditionellen Trinitätsformulierungen und sein intensives theologisches Exegeseinteresse in einem Milieu stattfand, in dem sozinianische Argumente zirkulierten. Ebenso trugen die Sozinianer zur Entwicklung einer rationalistischen, textnahen Exegese bei, die als eine Komponente der sich entfaltenden, historisch-kritischen Bibelwissenschaft gelten kann. Philologische Aufmerksamkeit, Kontextualisierung und der Anspruch, metaphysische Zuschreibungen an die Schrift zu prüfen, sind gemeinsame Züge. Politisch hatte der Sozinianismus eine bemerkenswerte moralisch-rechtliche Seite. Seine Befürwortung von Gewissensfreiheit und sein Misstrauen gegenüber religiöser Zwangspraxis setzten Impulse für die Diskussionen über religiöse Toleranz. Die Warschauer Konföderation von 1573, ein frühes polnisches Modell konfessioneller Koexistenz, schuf einen Rahmen, in dem heterodoxe Gruppen erst sichtbar werden konnten. Sozinianer argumentierten konsequent für die Behandlung religiöser Überzeugungen als Gegenstand von Überzeugungsarbeit, nicht von staatlichem Zwang. Diese Argumentation floss in unterschiedliche Toleranzdiskurse ein, auch wenn viele Aufklärer später ihre eigene, oft utilitaristische Begründung für Gewissensfreiheit formulierten. Kulturell und konfessionell hinterließen die Sozinianer ein zwiespältiges Erbe. Auf der einen Seite etablierten sich in England und den Niederlanden unitarische Gemeinden, die die theologische Tradition der polnischen Brüder weitertrugen und die sich schließlich in den modernen Unitarierbewegungen wiederfinden. Auf der anderen Seite geriet die unitarische Theologie in vielen Regionen unter den Druck der Wiederherstellung konfessioneller Grenzen. Der Verlust politischer Rückendeckung und die hartnäckige Polemik führten dazu, dass viele ihrer Ideen nur in marginalisierten Zirkeln weiterlebten. Dennoch blieben ihre Schriften als Argumentationsressourcen in theologischen Handbüchern, Predigtsammlungen und polemischen Traktaten präsent. Nicht zuletzt bleibt die intellektuelle Leistung zu würdigen. Die sozinianische Hermeneutik stellte eine ernsthafte Alternative zu einer Theologie dar, die auf scholastische Begriffe und auf nicht hinterfragte Traditionen setzte. Sie bot ein Modell, wie Glauben und kritische Vernunft dialogisch verbunden werden können, mit der Betonung, dass Vernunft nicht um ihrer selbst willen triumphieren dürfe, aber auch nicht als Unterwerfungsinstanz gegenüber undefinierbaren Geheimnissen fungiere. Denk daran, diese Balance war historisch riskant. Sie brachte Anerkennung bei einigen Denkern, Verfolgung durch andere, doch sie trug zur Ausdifferenzierung moderner theologischer und philosophischer Diskurse bei. Heute wird Sozinianismus unterschiedlich bewertet, als Keimzelle für liberal-theologisches Denken, als frühe Form der historisch-kritischen Exegese, als Vorläufer liberaler Religionspolitik oder als heterodoxe Sackgasse, je nach Perspektive. Unstrittig bleibt, dass die socinianische Hermeneutik ein frühes Experiment war, die Autorität der Schrift neu zu definieren, nicht durch Rückzug in blinden Skeptizismus, sondern durch die Behauptung einer vernunftgemäßen, klaren Lesart, die bis heute in Debatten über Glauben, Vernunft und öffentliche Religion nachhallt. Das war der Socinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf socinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.